Börse Berlin for You. Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Wir bringen Licht ins Finanzdunkel.
Ja, herzlich willkommen zum Börse Berlin for You Podcast. ETF sind beliebt. Fang doch mal mit einem ETF-Sparplan an. Jeder, der zuhört, hat vermutlich schon ein paar ETFs im Depot oder wahrscheinlich einen Sparplan mit Welt XY. Wir wollen aber mal den zweiten Blick wagen heute auf ETFs. Ich begrüße Dr. Thomas von Xenix. Schönen Abend, hallo.
Hallo Peter, ich grüße dich.
Ja, und ich mache mal ein bisschen die Mikrofone einen Tick lauter.
Sehr gut.
Weil Sie hören es nämlich, es ist ganz schön was los. Wir treffen uns hier bei der Vergabe der ETF Awards. Man macht das ja selber nicht, aber ich darf es tun. Ich würde Sie so als Papst im ETF-Bereich bezeichnen. Ist das für Sie okay?
Vielen Dank für die Blumen, Peter. Das würde ich natürlich nicht als Selbstbezeichnung wählen. Allein schon aus dem Grund, ich bin Protestant. Aber wir versuchen ganz einfach, unsere Expertise auch durch solche Interviews für Privatanleger verständlich zu machen und nicht im Fachjargon hängen zu bleiben. Das ist ein Ziel unserer Firma. Deshalb machen wir beispielsweise auch Ratings, mit denen Privatanleger eine Orientierung bekommen, welche Produkte auch bei ETFs ein Tick besser sind als der breite Durchschnitt.
ETFs feiern bald Jubiläum. 25 Jahre ETF. Wie haben die eigentlich begonnen, diese ETFs?
Die ETFs kommen aus Amerika. Dort wurden sie Anfang der 90er lanciert. Und der Ursprung sind die Indexfonds in Amerika in den 70er Jahren. Und börsengehandelte Indexfonds sind ETFs. Sie hatten einen schwierigen Start, auch in den USA. Aber Morgan Stanley hat dieses Konzept im Jahre 2000 nach Europa gebracht, an die Börsen in Frankfurt, London und Zürich. Und daraus hat sich dann der europäische ETF-Markt entwickelt mit Anbietern in der Schweiz, mit Anbietern in Deutschland und zusätzlich dann auch in den letzten Jahren zunehmend mehr US-amerikanische Anbieter, die Klone ihrer sehr erfolgreichen US-Produkte seit, vereinfacht gesagt, 10 bis 15 Jahren auch in Europa schon anbieten. So ist der sehr vielfältige ETF-Markt entstanden mit heute über 2200 Produkten an deutschen Börsen.
Kann man sagen, dass Deutschland eine der wichtigsten ETF-Märkte sind?
Deutschland ist der führende ETF-Markt in Europa. Hier fand das erste Listing im April 2000 statt. Ganz wichtig auch, dass beispielsweise die Commerzbank und die Deutsche Bank 2006, 2007 ETF-Anbieter gegründet hatten. Und in München hier der Pionier im deutschen Markt war die Indexchange, der ETF-Anbieter der Hypo Vereinsbank. Das hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass Deutschland heute der Pionier im europäischen ETF-Markt ist. Und zum anderen, der Föderalismus Deutschlands hat auch dem ETF-Geschäft geholfen, weil es gibt nicht nur Xetra, der deutschen Börse in Frankfurt, sondern es gibt auch an weiteren 5, 6 deutschen Standorten Börsen. Und diese Börsen stehen gerade im ETF-Geschäft in einem harten Wettbewerb. Und das ist gut für die Anbieter, dass sie mehrere Handelsplätze haben, statt in zentralistischen Ländern wie in Frankreich oder in Italien, wo es nur eine einzige Börse gibt. Das fördert in der Regel dann nicht den Preiswettbewerb.
Also ein ETF, also ein auf lang Exchange-Traded Fonds. Es gab noch so vor 15 Jahren, 10 Jahren so ein bisschen die Werbung. E steht für einfach, T für transparent und F für flexibel. Ist denn ein ETF eigentlich noch ein einfaches Produkt? Es wird doch immer komplizierter.
Da muss man differenzieren. Es ist erstaunlich, die einfachen marktabbildenden ETFs, wie ein DAX 40, wie ein Eurostox 50, ein Stoxx Europe 600, ein S&P 500, ein FTSE 100 für UK, ein MSCI World, ein FTSE Developed World. Diese Produkte versammeln immer noch die meisten Assets under Management. Und wenn man nach den Assets geht, sind diese einfachen, klassischen, marktabbildenden ETFs führend. Aber die Produktvielfalt mit 2200 hat dazu geführt, dass die Mehrzahl dieser Produkte nicht mehr ganze Märkte abbildet, sondern nur noch Sektoren oder einzelne Faktoren. Daher kommt die Unübersichtlichkeit. Aber wer möchte, kann heute an vielen Stellen für Aktienmärkte, aber auch für Anleihenmärkte einfache marktabbildende ETFs finden und das für einen heute günstigeren Preis als vor 5 oder vor 10 Jahren.
Es gibt ja so klassische ETFs, günstig kopieren, also was Sie gerade gesagt haben. Jetzt gibt es gemanagte ETFs, aber widerspricht sich das nicht der Einfachheit? Also was sind denn die Unterschiede zwischen dem klassischen Index-ETF und dem gemanagten?
Wenn du von gemanagten ETFs sprichst, dann meinst du vermutlich aktiv gemanagte ETFs.
Ja, genau.
Und da muss man vereinfacht unterscheiden zwischen richtig aktiven, die ein konzentriertes Portfolio haben, beispielsweise von 40, 50 Aktien oder Anleihen, und auf der anderen Seite aktiv verwalteten ETFs, die versuchen, einen Index zu optimieren, indem sie 50% des Ursprungsindex auswählen und glauben, durch diese Auswahl zu einem besseren Gesamtergebnis zu kommen hinsichtlich Rendite und aber auch Risiko. Das ist ein Produkt meines Erachtens, was Profis verstehen, aber für den Privatanleger aktuell von untergeordneter Bedeutung, weil es sehr, sehr viel Verständnis benötigt, überhaupt zu erkennen, ist es ein semi-aktiver oder ein aktiver ETF und wie könnte er zu dem bestehenden Portfolio, das ein Anleger hat, überhaupt dazu passen, sodass es Sinn macht, diese Ergänzung zu wählen.
Gehen wir nochmal auf die Kosten ein von gemanagten ETFs. Also aktiv gemanagte ETFs weisen in der Regel höhere Gebühren auf als die passiven Pendants, logischerweise. Also welche potenziellen Vorteile können denn diese höheren Kosten rechtfertigen und inwieweit beeinflusst sie die langfristige Performance im Vergleich zu den klassischen Index-ETFs?
Hier gilt das Gleiche wie in der aktiven Fondswelt, wo es schon immer auch aktive Fonds gab, die ein Drittel günstiger waren als der Marktdurchschnitt. Jetzt sehen wir, dass dieses aktive Konzept mit höheren Fees auch im ETF-Markt Fuß fasst. Das ist eine schwierige Abwägung. Es ist bekannt, dass Anleger bei aktiven Fonds oder aktiven ETFs einen Mehrertrag wünschen gegenüber dem marktabbildenden ETF. Hier ist es die Frage, ob das angesichts der höheren Kosten überhaupt möglich sein wird für die aktiven ETF-Anbieter. Also nochmals gesagt, ich glaube, aktive ETFs sind kein Produkt für Privatanleger, sondern für Profis. Die Anzahl der Produkte ist auch mit rund 100 bis 150 bisher sehr überschaubar im Vergleich zu den 2100 oder 2200 passiven ETFs, die es in Deutschland gibt.
Ja, okay, danke für den Hinweis. Also die Aktiven, wirklich was für Profis. Kommen wir zum Thema Rebalancing eines ETF-Portfolios. Also wie oft sollte man sein ETF-Portfolio mal prüfen, um da wirklich eine gute Risikoverteilung hinzukriegen?
Regelmäßig, einmal im Jahr empfehle ich. Die beste Strategie ist es, monatlich zu sparen und zwar auf zwei Füßen zu stehen und sowohl mit Anleihen als auch mit Aktien zu sparen. Und es kann eine ganz einfache Strategie sein, die Beträge, wenn man zweimal 100 Euro spart, einmal in Aktien-ETF, in einem Aktien-ETF, einmal in einem Anleihen-ETF, im Folgejahr die Quote einfach ein bisschen anzupassen, um dann wieder die gewünschte Zusammensetzung herzustellen. Meiner Meinung nach ist das in der Regel immer mit den Neuanlagen möglich, sein Portfolio wieder in die Ausrichtung zu bringen, die man ihm geben möchte. Man braucht also die Bestände, die man hat, nicht regelmäßig zu verkaufen, um beispielsweise wieder eine 50-50-Aufteilung zu erhalten. Das sollten Anleger mit den regelmäßigen Neuanlagen machen oder wenn sie sogar beispielsweise als Selbstständige ein gutes Geschäftsjahr hatten, durch einen Einmalbetrag dann wieder die gewünschte Allokation herzustellen, indem vielleicht in dem einen Jahr dieser Einmalbetrag vollständig in Aktien neu angelegt wird und in einem anderen Jahr aufgeteilt wird und in einem dritten Jahr zu 100% in Anleihen angelegt wird, um wiederum zur Ausgangsallokation zu kommen oder zu der, die man sich wünscht.
Das ist wirklich eine gute Idee. Es fließt viel Geld in ETFs rein. Also gibt es eine zu starke Konzentration auf ETFs?
Nein.
Kurze, klare Antwort?
Ja.
Okay. Das heißt, ich habe kein Problem, wenn ich in ETF investiere, dass man sagt, ja, irgendwann gehen die Kurse nach unten und viele gehen aus ETF raus und das gibt dann so einen Lauf.
Die präzise Frage müsste lauten, könnte es gefährlich sein, wenn alle nur noch in marktabbildende ETFs investieren?
Okay, ja.
Dann stellt sich die Frage wirklich, wenn 100 Euro in den ETF-Markt fließen, fließt ein Großteil des Geldes, ich kann es jetzt nur schätzen, sagen wir 60-70% in marktabbildende Strategien, aber auch ein Drittel in Sektoren, in Bereiche, die stärker gewichtet werden, als sie eigentlich im unterliegenden Anleihen- oder Aktienmarkt abgebildet werden. So, von daher, ETF-Anleger sind nur begrenzt marktinvestierende Anleger. Und wenn das zu 100% der Fall sein sollte, dann würde das bedeuten, würden alle nur passiv anlegen und keine aktiven mehr. Dann ist es mit Sicherheit eine Frage, der sich die Wissenschaft mal genauer annehmen sollte.
Es gibt ja so einen Spruch, der heißt, so ein Pendel schlägt immer nach zwei Seiten aus. Viele Jahre war ESG wichtig. In Zeiten, wo Rüstungsaktien gefragt sind, sind Nachhaltigkeits-ETFs eigentlich noch gefragt?
Ja, es gab einen Hype. Man kann sagen, der Hype hat sich normalisiert. Der Hype war auch durch die Einführung der europäischen Regulierung, Stichwort PAB, CTB, das heißt die Regeln für bestimmte Nachhaltigkeitsindizes getrieben. Zum anderen hatten einige Anbieter, ähnlich wie bei dem E-Automobilmarkt gedacht, eine 100%ige Umstellung ihrer Palette auf Nachhaltigkeits-ETFs könnte ihnen einen Marktvorteil bringen. Das hat sich mittlerweile gezeigt. Es wird immer eine bestimmte Gruppe, kirchliche Anleger, Stiftungsanleger, sehr ethisch orientierte Privatanleger, die wird es immer geben, die ganz bewusst diese ethisch-soziale Ausrichtung wählen für ihre Geldanlage. Von daher bin ich sicher, dass diese Normalisierung gut ist und der Anleger muss die Entscheidung selber treffen, ob er den klassischen marktabbildenden ETF wählt, eine ESG-Variante, die vielleicht leicht einige Ausschlüsse vornimmt oder ein konzentriertes Portfolio, was ganz bewusst extrem nachhaltig ausgerichtet sein soll. Wichtig aus meiner Sicht ist, dass die Anleger hier bessere Beschreibungen liefern, welche unterschiedlichen Varianten sie bieten und dass sie nicht nur daran denken, die Hausaufgaben zu erledigen, sprich dem Regulator hier zu gefallen und die Auflagen zu erfüllen, aber vielleicht nicht die Investoren angemessen aufzuklären.
Jetzt wieder eine Frage eigentlich im Prinzip für Privatanleger, Thema Fehlentscheidungen vermeiden. Also Fehler bei der Auswahl von ETFs können ja die Performance des Portfolios beeinflussen, teilweise erheblich. Was sind denn eigentlich die häufigsten Fehler, die Anleger bei der Auswahl von ETFs machen? Gibt es denn da überhaupt Fehler?
Einen typischen Fehler, den man vermeiden sollte, ist, dass man sich ein Kriterium aussucht, nach dem man den besten ETF finden könnte. Das funktioniert nicht. Es funktioniert weder nach Größe, es funktioniert weder nach den Kosten, die angegeben werden. Man muss mehrere Faktoren berücksichtigen. Und ich empfehle Anlegern immer damit anzufangen, wollen sie einen ausschüttenden oder einen tesorierenden ETF? Das ist ähnlich, wenn sie eine Wohnung suchen. Wollen sie einen Balkon oder eine Badewanne gleichzeitig? Dann reduziert sich der Markt erheblich. Ich war vor vielen Jahren öfters einmal auf der Rennbahn, um zu verstehen, wie Pferderennen funktionieren. Und wenn Sie dort auch nur nach Amateurkriterien versuchen herauszufinden, wer das schnellste Pferd sein könnte, haben Sie auch keine Chance. Also wählen Sie sich Kriterien, die für Sie wichtig sind, 3, 4, und wenden Sie die für die Auswahl, die Ihnen vorliegt, an. Und dann werden Sie mit Sicherheit nicht den schlechtesten ETF auswählen. Das sollte eigentlich für einen Privatanleger ausreichend sein, um einen ETF zu finden, der durchschnittlich gut ist oder vielleicht sogar noch einen Tick besser als der Durchschnitt.
Okay, danke für den Hinweis. Also entweder ausschüttend überlegen oder den Zinseszinseffekt nutzen. Heute auf dieser Veranstaltung beim ETF Award habe ich mit jemandem diskutiert, Tracking Error. Also der Tracking Error misst ja die Abweichung der ETF-Performance vom zugrunde liegenden Index. Was ist der Tracking Error und wie können Anleger es beurteilen, ob ein ETF seinen Index effizient nachbildet?
Das ist nicht notwendig, dass man den Tracking Error verwendet. Das ist praktisch mathematisch betrachtet das Quadrat der Wertabweichungsdifferenz zwischen Index und ETF.
Okay, also eigentlich ein Thema, was für Privatanleger nicht wichtig ist.
Wichtig ist, wenn ein ETF 20 Basispunkte kostet, also 0,2% pro Jahr, und der Index 10% Performance erwirtschaftet hat, sollte in einer idealen Welt dieser ETF 9,8% erwirtschaften. Tut er das nicht, erwirtschaftet er 9,7 oder 9,6, hat er zusätzliche Kosten, zusätzliche Steuereffekte und dann folgt er nach Kosten nicht ganz genau seinem Vergleichsindex und dann ist er weniger gut als ein ETF, der auch 0,2% pro Jahr kostet und eine Wertentwicklung von 9,8 erwirtschaftet. Wenn ich ETFs habe, die auf dem gleichen Index basieren, kann ich diese Wertentwicklungsvergleiche sehr, sehr gut machen und ich sollte mich auch informieren, was das Ergebnis des Index gewesen ist. Das ist ganz wesentlich. Das wird in der Regel aber von ETF-Anbietern veröffentlicht auf den Factsheets.
Jetzt habe ich noch eine Frage für Anleger for Runaways quasi. Es gibt da so viele Begriffe, wo man nicht weiß, macht das Sinn? dass sich ein Privatanleger damit beschäftigt. Also es gibt ja Faktor-Investing und Smart-Beta-ETFs. Also neben diesen traditionellen Index-ETFs gibt es ja die zunehmenden Strategien wie Faktor-Investing und sogenannte Smart-Beta-ETFs. Was verbirgt sich hinter diesem Konzept des Smart-Beta und wie unterscheidet sich Smart-Beta von traditionellen Indexfonds?
Also Beta ist eine Fachbezeichnung für den Markt. Und wenn ich einen ETF angeboten bekomme, der ein Smart-Beta-Konzept anbietet, dann bedeutet es, er versucht, smarter, cleverer zu sein als der Markt mit meistens einem Ansatz, einem Faktor, der eine höhere Rendite bringen soll. Beispielsweise Dividenden können ein Faktor sein oder es kann sein, man wählt die kleinsten Unternehmen aus, dann habe ich einen Small-Cap-Faktor und investiere nicht mehr in den Gesamtmarkt, der sich aus Large, Mid und Small-Cap zusammensetzt. Das ist eine erprobte Strategie, ist aber in unserer Systematik ein Ergänzungsprodukt zu einem marktabbildenden ETF und kann in bestimmten Phasen genutzt werden, wo man glaubt, dass Small Caps beispielsweise eine bessere Wertentwicklung erzielen können als Large- oder Mid-Caps. Von daher, Dividenden sind auch im Prinzip ein Smart-Beta-Ansatz. Wichtig ist zu wissen, dass diese Smart-Beta-ETFs dann nicht nach Größe in ihrer Zusammensetzung gewichtet sind, sondern nach der Faktorstärke. Also ein dividendenstarkes Unternehmen kann dann stärker gewichtet sein als SAP, das momentan meines Erachtens das größte deutsche Unternehmen ist. Also das muss man berücksichtigen. Man wählt ein Segment des Marktes aus mit einem Faktor und man hat meistens dann auch noch eine andere Gewichtung, also zwei Faktoren, die positiv wirken können, aber auch negativ. Deshalb im besten Fall als Beimischung 10% testen, beobachten und Erfahrungen sammeln.
Erfahrungen vom ETF-Papst. Die Schlussfrage, also ich kenne viele junge Anleger, die haben nur ETFs in ihrem Depot. Ist das auch okay oder wie könnte eine gute, ordentliche Struktur eines Depots aussehen mit ETFs, Aktien und Anleihen?
Zwei ETFs sind ausreichend. Zweimal global auf der Aktien- und auf der Anleihenseite. Zweimal global mit Industrie- und Schwellenländer. Diese ETFs gibt es. Sie sind schwer zu finden. Sie sind eine Rarität. Aber wenn Sie sich auf die Suche machen, ist es möglich. Und dann können Sie mit zwei ETFs so breit investieren. Wir haben das nachgewiesen. Wir tun das selber. In einem Real Money Depot können Sie so breit investieren wie der norwegische Ölfonds. Wir haben aktuell ein Real Money Depot bei uns mit über 22.000 Wertpapieren abgebildet durch zwei globale ETFs, einer für Anleihen und einer für Aktien.
Vielen Dank
an sehr gerne
Dr. Markus Thomas von Xenix.
Danke. Danke, Peter Heinrich.
Das war der Börse Berlin for You Podcast.